Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunk und dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich darf heute gemeinsam mit
Werner Schandor
diese Sendung moderieren. Und unsere Gäste sind
Claudia Rosbacher
und Robert Preis, zwei KrimiautorInnen, oder?
Zwei Krimi-Autoren.
Warum? Das ist ja eine Frau dabei. Jetzt müssen wir schon, wie genderst du dann? So, ja. Erste Diskussion.
Die erste Diskussion ist, wenn ich sage, ich habe jetzt 80% der Krimi-Autoren sind weiblich, ja? Dann ist es klar, dass 80% der Krimi-Autoren Frauen sind.
Ist das jetzt eine Behauptung oder weißt du das?
Das verstehen ungefähr 95% der Leute so. Und 5% der Leute wollen es nicht so sehen. Die sagen dann,
du,
20% der Krimi-Autorinnen sind männlich. Dann kennt sich aber keiner mehr aus.
Also, herzlich willkommen, liebe Claudia und lieber Robert.
Hallo.
Hallo.
Danke, dass ihr zu uns ins Studio gekommen seid oder mit uns ins Studio. Das wird jetzt heuer unsere sogenannte Weihnachtsfolge kriminell.
Ja, kriminell gut nämlich.
Ja.
Ja, mit den Gästen unbedingt.
Ja, aber wir wollen einmal unsere Gäste, wenn nicht jeder oder jede weiß, wer die beiden sind, kurz vorstellen.
Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber
genau,
mach.
Aber wir machen trotzdem vorstellen.
Ja.
Also ich darf den Robert vorstellen. Robert Preis, gleich alt wie ich.
Gratuliere.
Gratuliere. Studierte Publizistik und Ethnologie in Wien und war im Rahmen seines Zivildienstes in Kroatien und arbeitet seit dem Jahr 2000 bei der Kleinen Zeitung als Journalist und seit 2 Jahren im Regionalbüro in Volzberg. Du bist Vollblutjournalist und gleichzeitig Autor. Zu dieser Frage kommen wir aber später, wie sich da ein 24-Stunden-Tag überhaupt ausgehen kann.
Ja, und Claudia Rosbacher, gleich jung wie ich, aber schaut viel jünger aus, muss ich leider sagen. Also für mich leider, für dich klarerweise. Ist in Wien geboren und ist als Globetrotterin groß geworden, familiär bedingt. Da stehen auf Wikipedia Stationen wie Jakarta und Teheran und jetzt die Steiermark. Du hast in Wien Tourismusmanagement studiert, als Model gearbeitet, als Texterin gearbeitet, als Kreativagentin gearbeitet, also Kreativdirektorin bei Werbeagenturen und hast seit 2006 mehrere Geschichten, Bücher, Krimis vorgelegt und 2011 ist dann der erste Steirer Krimi erschienen, der Steirer Blut. Der ist dann auch sofort verfilmt worden, kann man sagen. 2012 hat er den Auftakt gebildet dieser Landkrimi-Reihe im ORF und seitdem sind mehrere deiner Bücher weiter verfilmt worden von Wolfgang Murmberger und noch weitere Geschichten von Murmberger und seiner Frau ausgedacht worden zu deinen Personen dazu und zu diesem Kosmos, kann man sagen, Kosmos Steiermark.
Steirer Krimis, Steirer Krimi Kosmos.
Genau, im ARD laufen die auch unter Steirer Krimis. Ja. Und du bist klarerweise dadurch auch Steiermark-Botschafterin geworden.
So klar ist das nicht, aber ich freue mich, dass es so, ja, dass es so ist.
Ja, das liegt doch auf der Hand, würde ich sagen. Und bist auch Trägerin des Goldenen Ehrenzeichens des Landes Steiermark. Ihr habt eine Gemeinsamkeit, ihr lebt beide in Graz Umgebung, nicht in der gleichen Himmelsrichtung.
Naja, nicht ganz, aber,
nicht ganz,
aber im Norden zumindest, das haben wir gemeinsam.
Genau. Und von Robert, das hast du jetzt nicht erwähnt, sind
ja,
auch,
das wäre jetzt auch mein zweiter Krimis. Teil.
Du hast einen zweiten Teil?
Ich habe einen zweiten Teil, ich ergänze das ja dann wieder.
Ah, okay. Gut, dann springe ich jetzt zum Ende meines ersten Teils. Insgesamt sind jetzt 14 Steirer Krimis erschienen und am 9. Jänner erscheint der 15. Steirer Zwist. Ja, dazu werden wir auch später kurz sprechen, was es mit diesem Krimi auf sich hat. Du hast auch weitere Krimis geschrieben und einen Reiseführer gemeinsam mit deinem Mann, dem bildenden Künstler Hannes Rosbacher, gestaltet. Ja.
Ja, und jetzt kommt der zweite Teil zu Robert, nämlich quasi auch die Werkliste.
Okay.
Er hat seit 2006 sind mehr als 25 Romane, Krimis und Sachbücher erschienen und ja, das mit der Krimiserie, das würde er dann doch gern lieber in die Fragen dann verpacken. Er ist aber auch Mitglied des Krimi-Autorenverbandes Syndikat und initiierte 2015 das Fine Crime Krimi Festival in Graz. Ich sehe, das ist sogar als Trademark eingetragen. Stimmt das, Robert?
Stimmt, ja, genau.
Und das findet alljährlich im Frühling statt. ist natürlich spannend, weil man denkt sich bei Krimis, die sollen ja so eher im düsteren, dunklen Frühling, ist ja dann immer schon ein bisschen fröhlichere Gefühle. Jetzt, warum im Frühling?
Willst du die Erklärung? Mhm. Ursprünglich war es im Februar. Mhm. Und dann kam eine gewisse weltweite Seuche. Und dann sind wir ausgewichen, noch in den Frühling hinein.
Okay.
Weil es nicht möglich war, das im Februar, März zu machen. Sind halt in die warme Jahreszeit gegangen und dort hat es dann funktioniert.
Es ist auch in dieser Zeit weniger los an Festivals und an Veranstaltungen. Insofern bietet es sich auch an, weil dann haben wir quasi Graz und Umgebung und andere Schauplätze für uns alleine.
Das ist gut.
Ja,
stimmt, ja.
Ja, das war jetzt schon mein zweiter Teil. Werner, wollen wir eigentlich mit den Einstiegsfragen beginnen?
Dann können wir direkt zu den Einstiegsfragen kommen. Ja, genau. Genau, das sind immer Entscheidungsfragen. Also ihr könnt auch ein bisschen was dazu erklären, wenn ihr euch für das eine oder andere entscheidet. Oder einfach es bei der Sache belassen. Meine drei Einstiegsfragen wären, oder sollen wir uns abwechseln?
Meine sind allgemeiner.
Ja, ja. Willst du anfangen mit deinen? Ja, fang du an mit deinen.
Audio oder Video?
Audio.
Video.
Wolltest du was dazu sagen?
Ich bin mit Hörspielen sozialisiert worden. Mhm. Also im Sinne von, mein Sprachgefühl hat sich durch Hörspiel, also durch Langspielplatten entwickelt. Mein Großvater hat mir mit, keine Ahnung wie alt ich da war, 6 Jahre, 7 Jahre, so einen Portable-Plattenspieler mitgebracht, so aus Hartplastik noch. Und ja, ich habe es geliebt, wenn meine Mutter am Samstag mit mir im Kaufhaus war, im Staffer damals in Wien, und mir so Hörspielplatten gekauft hat. Je gruseliger, desto besser. Also Dracula, die Hexe, Schrumpeltei, Huibu, das Schlossgespenst. Ich habe sie alle auswendig können und irgendwie hat sich da schon was in meinem Sprachgefühl getan. Und es war jetzt bei mir fast weniger das Lesen als, also Film schauen sowieso nicht, weil damals gab es gerade 2 Programme in Schwarz-Weiß und untertags schon gar nicht und ein blödes Kinderfernsehen. Und insofern war das meine Sprachausbildung, so ein bisschen.
Robert, möchtest du sagen?
Mit dem Hörbuch bin ich auch aufgewachsen. Stecki 401 hat das geheißen. Das war so eine Science-Fiction-UFO-Geschichte. Aber die habe ich natürlich zum Einschlafen bekommen. Mhm. Und so geht es mir heute auch noch. Ich werde immer so schnell müde bei Hörbüchern. Interessanterweise höre ich sehr viele Podcasts jetzt mittlerweile, weil ich im Weg nach Volzberg bin, habe jeden Tag Zeit. Aber ich bin im Wald der Serien-Junkie. Also ich schaue sehr viele Netflix-Serien, alles mögliche andere, was es so gibt, nicht. Darf man keine Werbung machen jetzt. Und ja, von daher eher Video.
Okay. Die zweite Frage ist, Kunst oder Kultur?
Wo ist der Unterschied?
Oh. Wie kurz oder lang soll meine kleine Erklärung sein?
Gib mir eine ganz kurze Erklärung, weil das, ich sehe es wirklich nicht. Auf den ersten Ausdruck kann ich das jetzt nicht irgendwie. Kunst, Kultur gehört für mich zusammen.
Sehr spannend. Kultur ist das, was uns umgibt. Also ich definiere das dann immer über diese Alltagskultur oder alles, wie wir aufgewachsen sind, wo wir leben, das ist die Kultur. Und Kunst ist ein Ausdruck einer gesellschaftlichen Zustände, Umstände. In verschiedenen Möglichkeiten werden Themen kreativ verhandelt.
Aber Kunst ist Kultur?
Gute Frage. Ist Kunst Kultur? Natürlich ist Kunst Kultur, aber ja.
Aber nicht alles, was Kultur ist, ist auch Kunst?
Genau.
Okay.
Also man kann das sehr differenziert und sehr vielseitig.
Ich habe diese Definition mir noch nie überlegt. Das war für mich immer so ein, Kunst und Kultur ist für mich ich finde es auch manchmal sehr schwer zu trennen. Auch generell Kunst zu definieren oder Kultur zu definieren. Was ist Kunst, was ist nicht Kunst? Schwierig. Ich bin mit einem Künstler verheiratet, also da könnte ich jetzt ewig diskutieren drüber.
Ja. Das tust du vielleicht mit deinem Mann?
Ja, mache ich dann.
Okay. Robert?
Ja, das war auch schwer. Ich bin Kunstgewerbeschule gegangen, Ortwernschule. Da haben wir über dieses Thema ewig herum gedoktert, philosophiert. Aber nach deiner Erklärung bin ich jetzt eher bei der Kultur. Mhm. Wobei, eigentlich ja wieder nicht. Wenn die Kunst eh Kultur ist, dann passt dann eh wieder dort rein. Ja.
Kunst Teil der Kultur.
Ja, Kunst als Teil der Kultur, ja.
Werner, möchtest du noch was ergänzen?
Nee, eigentlich nicht. Nee. Okay. Also ich sehe die Kultur ja so soziologendeutschmäßig habituell. Und die Kunst ist für mich dann der ästhetische Ausdruck der Kultur.
Wobei wir jetzt können wir wieder über Ästhetik streiten.
Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge.
Genau.
Bei der Neujahrsfolge.
Nee. Aber jetzt mit deinen Einstiegsfragen kommen wir jetzt ja direkt ins Thema.
Wir kommen jetzt zum Thema, nämlich Mord oder Totschlag?
Auf alle Fälle Mord.
Mord?
Ja, sicher Mord natürlich. Mord, ja.
Da gibt es klare Präferenzen. Das zweite ist vielleicht nicht so eindeutig, Notizbuch oder Notebook?
Notebook.
Notizbuch. Mhm. Ich habe gar kein Notebook eigentlich.
Okay, spannend. Und die dritte, weil wir ja jetzt die Weihnachtsfolge bestreiten, Stille Nacht oder Jingle Bells?
Stille Nacht.
Stille Nacht.
Wow, das haben wir bei der Kultur wieder.
Genau.
Ja, wir fangen beim Anfang an. Und zwar, wie sind die Krimis zu euch gekommen? Wie hat sich das Krimi-Thema in euer Leben geschlichen oder gebracht und vor allem auch ins Erwachsenenleben dann?
Ja, bei mir, wie gesagt, ist es durch Hörspiele entstanden, so sukzessive, von kinderfreundlicheren bis zu ja, weniger freundlichen Themen. Ich habe immer gerne Krimis geschaut, dann auch natürlich Fernsehen, Film. Habe dann, als ich noch in der Werbung war, relativ wenig Zeit zum Lesen gehabt, muss ich gestehen. Aber wenn ich dann in Urlaub geflogen bin, habe ich mir immer die Thriller eingepackt und die eigentlich meistens Thriller, weniger Kriminalromane, damals noch sehr amerikanisch geprägt und englisch geprägt, weil es hat noch nicht viel Deutschsprachiges gegeben. Und da habe ich sie dann immer verschlungen und es hat mir immer gut gefallen. Die Spannungsliteratur war immer meins. Generell auch andere Genres, wenn ich etwas lese, jeder Text, den ich lese, der muss mich hineinziehen und spannend sein und ich muss weiterlesen wollen. Ja, und das war halt in dem Fall, ja, wolltest du halt wissen, wie es ausgeht. Also so gesehen war das immer mein Genre und logischerweise habe ich dann, als ich zu schreiben begonnen habe, mich für dieses Genre entschieden, weil wäre ja komisch gewesen, wenn ich jetzt plötzlich Liebesromane schreibe, die ich nicht lese.
Kannst du dich erinnern, wann du den ersten Krimi gelesen hast oder was der erste war?
Könnte ich nicht sagen, nein, kann ich nicht sagen. Also ich weiß, wie gesagt, noch kam ich an den, ich habe den Dracula geliebt, ja, also Wahnsinn. Ja. Am liebsten wäre ich selbst gebissen worden. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was der erste Krimi war. Wahrscheinlich war das irgendwas von Agatha Christie oder was halt damals so gab. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, kann mich nicht erinnern.
Ich habe mit dem Comiczeichnen angefangen eigentlich, also als Kind. Die waren allerdings natürlich grottenschlecht und ist leider auch keines erhalten geblieben. Schade, heute hätte ich darüber gerne gelacht. Aber ich wollte immer Geschichten erzählen und das war nicht immer, bei mir war es halt geprägt durch Karl May, Burschenliteratur der 70er Jahre. Das waren meine ersten Krimis, wie Winnetou den Old Shatterhand besiegt und zum Schluss dann stirbt. Das war quasi mein erster, das war Mord quasi, den ich erlebt habe. Und bin so eigentlich in das Genre Abenteuerliteratur gekommen. Also ich sehe mich jetzt ja gar nicht so als riesengroßer Krimi-Fan, obwohl ich Krimis recht häufig schreibe. Aber alles, was so Spannungsliteratur ist, fasziniert mich. Ich bin großer Fantasy-Fan, historische Romane und solche Dinge. Gell? Von daher wüsste ich jetzt auch nicht, was der erste Krimi war, den ich gelesen habe.
Also bei mir ist es ja eigentlich auch das Thriller-Genre, was ich eigentlich wirklich mag. Meine ersten beiden Bücher, die ich geschrieben habe, waren ja auch Thriller, keine Polizeiromane, keine klassischen Kriminalromane. Aber mit den Steirer-Krimis hat sich das erledigt. Ne? Und jetzt bin ich halt beim Polizeikrimi gelandet und da muss ich durch.
Ich habe ja das auch versucht herauszufinden, weil Krimi ja so ein Überbegriff ist. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Unterteilungen.
Ja. Die Detektivgeschichte.
Ja, Detektivroman, der düstere Noir, Hard-Boiled-Krimi, der actionreiche Thriller, das ist eher der Psychothriller und Polit-Thriller, die humorvolle Kriminalkomödie.
Cozy Crime.
Der regionale-Regional-Krimi, das hat mir am besten gefallen.
Ja, das ist ja ein interessantes Phänomen, weil diese Regionalkrimis, die sind ja eigentlich erst seit 20 Jahren. Jetzt eine Frage außer der Tour. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum dieser Boom entstanden ist überhaupt? Also es hat, oder vor 30 Jahren vielleicht begonnen, davor gab es eigentlich kaum.
Naja, also ich glaube, grundsätzlich ist mal alles irgendwie regional. Es ist ja alles irgendwo verortet.
Ja.
Und vor 30 Jahren oder noch länger her gab es halt eben, wie gesagt, nur amerikanische, meistens Thriller und englische Detektivromane. Und das war auch regional, aber also halt nicht bei uns verortet. Irgendwann sind dann die Skandinavier gekommen zu uns. Und dann kam die deutschsprachige Literatur, Kriminalliteratur. Und dann hat es irgendwie begonnen mit diesem Schubladendenken. Ja, mit diesen, wir stecken das jetzt in die Regio-Schublade und da, wo es spielt, dort, wo es verortet ist, dort ist es halt der Regionalkrimi. Wobei das so gar nicht stimmt eigentlich. Ne? Natürlich sind meine Steirer-Krimis Regionalkrimis, weil sie in der Steiermark spielen. Ja? Aber rein theoretisch, die Geschichte kann zwar nur in der Steiermark spielen, weil sie darauf zugeschnitten ist, aber der Krimi als solcher funktioniert genauso, wenn er, also der Plot als solcher funktioniert überall. Ne? Also dann gibt es welche, die wirklich nur so auf Schenkelklopfer. Mhm. Also gibt es ganz viele Unterschiede, aber ich finde es immer schwierig, das so in die Schubladen zu stecken. Mhm. Das gibt es eigentlich auch nur in der deutschsprachigen Literatur so sehr, dass man sagt, okay, das ist jetzt das, die Schublade. Im angelsächsischen Raum gibt es eigentlich mehr so dieses gute und schlechte Literatur, aber nicht Hochliteratur und Kriminalliteratur und diese Literatur. Also diese Mascherln, die sind irgendwie seltsam.
Das löst sich eigentlich bei uns auch langsam
auf. Sehr langsam.
Sehr langsam, aber es war tatsächlich bis in die 90er Jahre gab es da ganz klare Trennung. Ja. Also, oder bis in die 70er Jahre war es verpönt, überhaupt nur einen Krimi anzuschauen, wenn du Germanistik studiert hast.
Ab den 80ern ist es ein bisschen
aufgeweicht.
Es ist immer noch so, dass du naseschrumpfend irgendwie angesehen wirst von irgendwelchen Hochliteraten, die dann aber selber Krimis schreiben, dann aber im Nachhinein behaupten, es ist gar kein Krimi. Der Verlag wollte nur, dass ich Kriminalroman draufschreibe, damit sich die Bücher besser verkaufen. Also ich meine, das ist alles eine Augenauswischerei und ich finde einfach, es gibt gute Bücher und es gibt schlechte Bücher aus Ende der Durchsage.
Sehr pragmatisch.
Ja.
Jetzt habt ihr beide gesagt, dass Spannungsliteratur das war, was euch so infiziert hat, selbst zu schreiben. Wie kam es zur ersten Geschichte?
Also meine erste Geschichte war ein Thriller. Ich erst mal kurz die Definition vom Thriller.
Ja, bitte. Ja, weil ich habe schon gedacht, ich bin dann zu philosophisch, wenn ich jetzt genau frage, was ist der Unterschied zwischen einem Detektivroman, einem Thriller?
Also ein Thriller ist eigentlich dann gegeben, wenn du keinen klassischen Ermittler hast, der im Mittelpunkt ist, sondern wenn der Gefahr der Held, wenn der Held in Gefahr gerät. Ja, und das ist nicht der Ermittler, sondern das ist eine Person wie du und ich meistens. Und es gibt dann keinen.
Oder sogar der Täter.
Oder sogar der Täter, aber es ist jedenfalls so, dass.
Dan Brown, oder? Der ist so ein super Beispiel.
Also es ist einfach so, dass die Hauptfigur in Bedrängnis gerät und das ist meistens kein Ermittler. Es könnte natürlich auch sein, aber das ist so die Definition von Thriller. Mhm. Detektivroman lässt sich ist selbst erklärend. Und da gibt es natürlich überhaupt Ermittler, Polizeikrimis, Ermittlerkrimis eigentlich, weil es können Journalisten ermitteln, es können irgendwelche Bestatter ermitteln, Gerichtsmediziner gibt es ja eh alles. Aber der Thriller ist einfach der, wo die Hauptperson in Bedrängnis gerät. Und mein erster Roman war ein Thriller. Hilary's Blut, das spielt in der Karibik, weil ich früher immer in der Karibik überwintert habe und mir ein Arzt damals, ein deutscher Arzt, der dort gearbeitet hat, erzählt hat, dass sie zu wenig Leichen im Krankenhaus haben auf der Insel, weil zu wenig Leute sterben auf Antigua und dass sie die Leichen eben vom Festland oder von anderen Inseln importieren müssen und die bezahlen müssen. Das waren damals 2.000 oder 3.000 Dollar, das war viel Geld. Und ich habe mir da gedacht, wenn ich groß bin, schreibe ich einen Krimi, also ist mit mir sofort die Fantasie durchgegangen. Und ja, den habe ich dann geschrieben und ist dann auch erschienen, 2007 das erste Mal.
Es knüpft auch an deinen Roman an, Die rauen Nächte von Graz. Da erzählst du doch die Geschichte von diesen Leichenfledderern.
Genau, von diesen Leichenfledderern. Der war aber jetzt schon fast, das war der achte Teil. Der neunte Teil ist es eigentlich.
Der neunte.
Der allererste war ja…
Ich und die Zahlen, entschuldige.
Der neunte Teil war es eigentlich. Das allererste Buch war Fantasy-Roman, dann kam ein historischer Roman. Und dann wollte ich es mir eigentlich leicht machen und ein wenig recherchieren. Und habe gedacht, ich schreibe einen Roman, der einfach bei uns spielt. Da kenne ich mich aus, der spielt in der Gegenwart, dann ist es ein Krimi. Und so ist es eigentlich, so bin ich in den Krimi gefallen, so wie bei dir jetzt. Jetzt hänge ich halt da fest in dieser Genre, in dieser Reihe. Und macht natürlich Riesenspaß, aber es war eigentlich fast ein Zufallsprodukt.
Jetzt lüg nicht, das macht nicht immer Spaß.
Nee, ich denke mal, also was man immer wieder hört, ist, dass die Figuren sehr präsent sind, wenn man ein Buch schreibt. Ja. Irgendwann gewinnen die Figuren auch ein Eigenleben. Und irgendwann ist es auch so, was habe ich denn neulich von einer jungen deutschen Autorin, Name leider vergessen, Gewässer im Ziplock, und sie hat in einem Interview gesagt, plötzlich waren die Figuren da und ich konnte losschreiben. ein super Buch. Wie war das bei euch? Wann ist der Armin Drost zu dir gekommen, Robert? Wann ist die Sandra Mohr und der Bergmann zu dir gekommen, Claudia?
Naja, bei mir war es so, dass das eigentlich die Familie war vom Armin Drost. Eigentlich war die Frau, hat die stärkere Rolle gehabt. Es hätte so ein Familienroman werden sollen. Ich habe auf Deutsch gesagt gar nicht gescheit gewusst, in welche Richtung dieses ganze Buch gehen soll. Ne? Und ich habe damals noch kleine Kinder gehabt, die habe ich eingebaut und das war so eine richtig nette Familie. Und der ist aber dann leider abgedriftet, die Geschichte, und es ist zum Krimi geworden, weil im Zaun ein Messer steckte und da hat er das halt ermittelt, was da mit dem Messer auf sich hat. Ne? Und jetzt waren plötzlich, die Familie war da, die habe ich also jetzt sozusagen am Hals gehabt, weil was ich nicht bedacht habe war, ein Ermittler, so merkwürdig wie der Armin Trost ist, der dann plötzlich kleine Kinder hat und verheiratet ist, Der ist ein K-Alkoholiker, ist keine gescheiterte Seele, er hat ein Privatleben, das habe ich jetzt alles reinpacken müssen in die Geschichten. Und ich habe mir da bei einigen Bänden gar nicht so leicht getan. Also du hast ja ganz recht, immer macht es nicht so einen Spaß. Ne? Aber mittlerweile ist der Armin Trost so sehr Eigenbrötler geworden, dass er sogar seine Familie sagt, er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Bei mir war es fast ein bisschen mystisch. Was heißt fast, es war so. Eigentlich habe ich eine Fortsetzung geschrieben von Hilary's Blut, hatte die Anfänge schon eines Fortsetzungsthrillers. Und in einer wirklich schlaflosen Nacht, also wenn man halt so wach liegt, ne, plötzlich hatte ich tatsächlich so eine Art Vision, diese Frau, die durch meinen Kopf läuft, durch den Wald läuft, versucht vor einem Mörder davon zu rennen, was ihr nicht gelingt, Gott sei Dank. Und ich hatte diesen Prolog im Kopf vom Steirer Blut später.
Von Hilary's Blut zu Steirer.
Ja, wobei, weil, also als ich diese Vision hatte, wusste ich noch nicht, wie der Roman heißt. Also ich hatte einen Arbeitstitel, einen ziemlich langweiligen. Aber so weit war ich noch gar nicht in dieser Nacht. In dieser Nacht war ich so weit, dass ich aufstehe. Das war das Beste, was ich tun konnte und den Prolog aufgeschrieben habe. Und dann wieder eingeschlafen bin und am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und dann waren sofort diese zwei Figuren da, Sandra Mohr und Sascha Bergmann. Die waren da. Ich kann es nicht sagen, warum. Ich habe gewusst, wie die ausschauen, wie sie reden. Ich hatte ihre Biografie. Ich habe das nicht irgendwie konstruiert oder so. Die waren einfach da und die ersten 80 Seiten habe ich nicht einmal gewusst, wo ich bin. Ich habe mir nur gedacht, na gut, die Karibik ist das jetzt nicht, weil Wald und Bäume und so. Und dann habe ich tatsächlich sogar überlegt, wo spielt denn das jetzt? Weil ich habe damals ja noch in Wien gelebt, am Rande des Wiener Waldes. Wäre naheliegend gewesen, im wahrsten Sinn des Wortes, aber ich wollte keinen Wien-Krimi schreiben. Ja. Ich habe gedacht, na, St. Pölten schon gar nicht. Ne. Das wäre natürlich auch die Option gewesen, Niederösterreich. Und dann habe ich mich eben meiner Kindheit besonnen, als ich eben in die Steiermark geschickt wurde, beziehungsweise bin ich ja mit einem Steirer verheiratet, der Familie in der Steiermark hat. Und habe damals beschlossen, nimmst die Steiermark als waldreichstes Bundesland. Ja, und das war irgendwie die, ja, das war die beste Entscheidung. Aber das war so, das hat sollen sein, das war irgendwie Bestimmung. Und das war auch von Anfang an so, dass drei Verlage wollten das Buch machen. Als es dann erschienen ist, waren die Buchhändler begeistert, haben die Tische freigeräumt. Es gab auch nichts in diese Richtung noch. Und ja, und das hat irgendwie ein Rädchen ins andere gepasst und es hat sollen sein. Und es ging weiter mit den Verfilmungen und ja, dann halt mit der Reihe. Ich wollte eigentlich nur drei Bücher schreiben, das war eine Trilogie geplant. Aber natürlich, ja, bei dem Erfolg wäre man blöd, wenn man aufhört. Ne? Und insofern habe ich halt weitergemacht. Aber es ist natürlich nicht immer leicht, es wird nicht leichter. Ich meine, wie gesagt, jetzt ist der 15. Und bei so einer Reihe, die so lange geht und man will sich nicht wiederholen, die Leser haben eine Erwartung, die man erfüllen muss. Andererseits möchtest du sie doch überraschen. Du willst dich selbst auch nicht langweilen beim Schreiben. Also es ist schon ziemlich gefinkelt, da irgendwie dran zu bleiben und auch noch dem eigenen Anspruch gerecht zu werden und dem der Leser natürlich auch. Ne? Weil man will, ich will nicht, dass immer sagt, na gut, jetzt ist es aber genug, jetzt braucht es eigentlich nicht mehr weiterschreiben. Ne? Aber ich glaube, Geschichte ist noch immer nicht zu Ende erzählt und die Figuren geben immer noch genug her. Und ich flechte natürlich auch immer wieder, es kommen neue Figuren dazu. Und die dann wieder neue Dynamik hineinbringen und man muss sich halt immer was überlegen, dass es ein bisschen anders geht. Aber es kommt auch vieles von selbst eigentlich, weil die Welt verändert sich, die Themen, die uns so umgeben. Also ich sage immer, die ersten Steirer Krimis sind echt schon historische Romane. Ne? Wenn man das jetzt liest, denkst du, Wahnsinn. Ne? Aber es spielt dann immer die Zeit rein, das ist auch immer ein Zeitdokument.
Du hast jetzt eh ein bisschen meine Frage schon vorweggenommen, weil nämlich eure Hauptfiguren sind ja dann irgendwann zu Serienheldinnen geworden. Ob das eben von Anfang an so geplant war, aber du hast gemeint, du hast eine Trilogie geplant gehabt. Robert, du, hast du gedacht, du machst eine Serie?
War eben auch nicht geplant, war nur okay. Ein Einzelband. Und dann habe ich den Verlag gewechselt. Emons Verlag wollte dann das Buch haben und das war halt mein Riesenglück. Ne? Die haben dann gemeint, ja, dann machen wir weiter. Also wenn, dann muss es eine Serie werden. Ne? Und das war auch ganz gut so, ja. Das hat sich auch die Figur lässig entwickelt, besser als ich es gedacht hätte.
Es ist auch generell so, dass, also ich bei mir war es so und ich merke es auch bei vielen Kolleginnen, die nachgekommen sind, die meisten sind nachgekommen, dass so ab dem dritten Band, wenn so eine Serie gut funktioniert, dann zündet es richtig. Also dann beginnt es einmal auch beim Leser durchzusickern und dann zieht das nächste Buch die anderen Bände nach und dann ist man so richtig durch. Also man selber kann es vielleicht schon gar nicht mehr so. Ne, aber bis es ankommt, ist wie in der Werbung, ne? Bis diese Message, die dich schon selber so nervt, dieser Claim, den du erfunden hast, oder diese Kampagne, dann erst beginnt es in der Zielgruppe zu greifen. Ne? Das ist bei den Büchern genauso. das dauert einfach eine Zeit lang, bis das...
Es ist spannend, Wolf ja. Haas kommt da aus der Werbebranche, bevor er quasi seine Brennerkrimis...
Gibt es einige, der Marc Ellsberg auch.
Ja. Also auch eine spannende Kombination. Ja. Und der hat aber dann seinen Brenner quasi...
Martin Sutter.
Ja. Martin Sutter.
Ja.
Aber Brenner, also der Wolf Haas hat seinen Brenner dann irgendwann mal sozusagen...
Naja, also das haben viele versucht, die erfolgreiche Serienhelden hatten, ich nenne jetzt keine Namen, die einfach, denen das bis daher gestanden ist und ich kann es verstehen, und die dann irgendwie andere Reihen begonnen haben, nur es kräht kein Hahn danach. Und mir ist das vollkommen bewusst, dass von mir die Leute Steirer-Krimis lesen wollen und nichts anderes. Ja? Also ich meine, wenn mir jetzt was unter den Nägeln brennen würde, könnte ich jetzt natürlich das schreiben und mein Verlag würde sagen, na gut, man soll es eben mal. Ne? Aber in Wahrheit weiß ich, und das wusste ich, das habe ich von Anfang an gespürt, seltsamerweise, nach 80 Seiten, wie mir diese Polizeiarbeit tierisch auf den Nerv gegangen ist, ich habe einen Schrei ausgestoßen und habe zu mir Marc gesagt, wirst sehen, wie wird es gehen, wie der Donner Leon, ich werde bis an mein Leben eine Steirer-Krimi schreiben. Ja, kaum ausgesprochen, scheinbar hat sich die...
Der Wunsch ging in Erfüllung.
Ja.
Ja. Ja, dann springe ich jetzt einmal, greife mal im Fragebogen ein bisschen vorweg. Am 9. Jänner erscheint jetzt der 15. Steirer-Krimi und du hast die Titel ja alphabetisch gereiht. Und jetzt wird es mit Zwist dann schon, Steirer Zwist heißt das Buch, schon ein bisschen eng, ob da noch was danach kommt.
Also es wird nicht ein bisschen eng, es gibt danach keinen Titel mehr, ja. Also im Alphabet. Ja. Und tatsächlich war das so mein Horizont vor 15 Jahren, nein nicht vor 15 Jahren, aber vor einigen Jahren, wie ich dann beschlossen habe, okay, jetzt bleibe ich bei einer alphabetischen Reihenfolge der Romane, die Filme haben ja dann ein bisschen dazwischen gegrätscht, aber meine Romane sind eben in der alphabetischen Reihenfolge, was auch sehr praktisch war, weil ich selbst nicht durcheinander gekommen bin. Ne?
Aber du hast Buchstaben ausgelassen.
Ich habe Buchstaben ausgelassen, ist richtig. Ja. Und es war schon so ein bisschen der Horizont, okay, bis zum Z und dann. Hm. Aber das Problem ist, es ist noch immer so erfolgreich und es ist, wie gesagt, immer noch nicht auserzählt und die Leserinnen wollen immer noch Bücher lesen und bitte schreiben sie weiter und was bleibt mir anders übrig? Der Verlag will es natürlich auch, die Buchhändler wollen es auch. Also wird es weitergehen. Ich werde schon ein bisschen einen Relaunch machen. Es wird quasi der Steirer Krimi 2.0 werden. Also es wird ein bisschen was sicher so leicht getwistet werden, was der Leser vielleicht gar nicht so merkt, aber ich muss es für mich machen, dass es mir auch wieder Spaß macht. Ja? Ist ja auch nicht unwichtig. Und wie das da mit den Titeln geht, ja, es wird zwangsläufig dazwischen gehen müssen, weil dahinter kommt nichts mehr. Oder vielleicht zweisilbig nach dem Steirer. Keine Ahnung, schauen wir mal. Ja,
oder wieder von hinten nach vorn oder so.
Ja, von oben nach unten.
Ja, genau. Na, vielleicht noch eine kleine Werbedurchsage. Zwei große Buchpräsentationen sind für die zweite Jännerwoche angekündigt. Magst du was sagen?
Wo und wann? Am 14. Jänner beim Morava in der Marie-Hilfer-Straße in Wien und am 15. beim Moser in Graz.
Ja, also bitte alle hinkommen.
Gerne, ich freue mich.
Ja, genau. Wie ist das eigentlich jetzt für euch, also für dich jetzt zum Beispiel den Michi Ostrowski als Armin Trost zu sehen? Zwei deiner Bücher sind verfilmt worden von Servus TV. Wie war das dann, wenn diese Figur auf einmal so Fleisch und Blut und Schauspieler ist?
Ja, spannend. War ein lustiges Erlebnis. Ich habe selber eine große Rolle gehabt. Ich war zwei Sekunden, bin ja zu sehen im ersten Teil und drei im zweiten. Und für diesen ersten Auftritt war ich mit Michi Ostrowski gemeinsam auf der Muhinsel und das war schon spannend, weil plötzlich ist dort, Claudia kann natürlich ein Lied davon singen, aber für mich war das riesig aufregend, dass dort plötzlich eine Hundertschaft an Filmleuten steht, der Quai ist abgesperrt links, rechts, die Leute schauen zu, die Schwiegereltern haben zugeschaut den ganzen Tag und der Michi Ostrowski spielt den Armin Trost, den ich dann im Keller habe ich damals geschrieben, halt erfunden habe, wenn man so will. Ne? Und das ist schon eine fantastische Erfahrung. Ja? Du stehst dann dort. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Michi Ostrowski ist jetzt für viele nicht der Armin Trost. Jeder hat eine andere Meinung. Ne? Aber ich finde, er hat das super gemacht. Das ist eine ganz eigene Geschichte geworden. Sie ist viel witziger, als die Bücher sind, muss man ja sagen. Aber gut, es ist ja der Michi Ostrowski. Und nein, ich finde, also ich gehe komplett d'accord. Von mir aus könnte er die nächsten 10, 20 Bände durchaus spielen.
Ja, und Claudia, bei dir?
Naja, also das Gefühl kann ich super nachvollziehen, weil das war bei mir genauso. Der Steirer Blues ist verfilmt worden, nicht da, wo ich es verortet habe, in der Krakau, sondern in der Radma und in Eisenerz. Das hat immer logistische Gründe, warum was woanders gedreht wird, egal. Aber als ich dorthin gefahren bin, habe ich schon so ein Gefühl gehabt, das ist Wahnsinn, jetzt sind da 60, 80, wie viele Leute auch immer, die alle einen Job haben, nur weil du diese Geschichte geschrieben hast. Ja? Also das ist schon irgendwie ein erhebendes Gefühl, sage ich mal. Und ja, ich meine, für mich war es so, die Sandra Mohr, die war besetzt mit der Miriam Stein, meine Protagonistin, die war mir ein bisschen zu jung, aber sie hat es gut gemacht. Und beim Harry Prinz war ich sofort völlig, habe ich gedacht, Wahnsinn, Sascha Bergmann lebt. Ja. Und ich meine, inzwischen ist ja die Miriam Stein dann Steirer tot gestorben, weil sie ausgestiegen ist aus der Serie. Mhm. Das heißt, die Sandra Mohr gibt es nur mehr in den Büchern, nicht mehr in den Filmen. Das heißt, das geht schon ziemlich auseinander, auch inhaltlich. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch diese Spin-off-Folgen, wo es ja gar keine Romanvorlage gibt. Aber es ist alles so ein Steirer-Krimi-Universum. Mhm. Und es gab ja dann eben die Anna Unterberger, die Anni Sulmthaler gespielt hat. Bei mir Anni Thaler, weil Sulmthaler ist ein Händel, sage ich immer. Ja. Nein, aber gut. Die jetzt aber auch aussteigt. Das heißt, der okay. Sascha Bergmann, der Harry Prinz, bekommt jetzt die dritte Partnerin. Eine richtig coole Frau, über die ich mich auch sehr freue. Aber die jetzt auch jetzt wichtig ist für mich inzwischen, und das war eigentlich von Anfang an, der Sascha Bergmann, diese Figuren. Ich habe auch nachgeschaut, dann interessanterweise, im Nachhinein bin ich draufgekommen, der hat den ersten Satz gesagt im Steirer Blut. Ja. Mhm. Und ich meine, ganz ehrlich, ich werde euch oft gefragt, wie viel Sandra Mohr steckt in mir? Mhm. Und ich sage immer, naja, sicher ein bisschen was, aber eigentlich mehr Sascha Bergmann, ja, zum Entsetzen vieler Menschen, also Frauen vor allen Dingen. Aber so ist es normal, ja. Und das ist einfach mein Anker. Und ich liebe ihn auch deshalb, weil er die Sandra Mohr, die mir oft so am Wecker geht, eben ärgert und auf die Palme bringt. Ne? Ja, aber ich finde, also mit ihm steht und fällt das. Also solange es den Harry Prinz gibt, der den Sascha Bergmann spielt, gibt es auch Steirer Krimis im Fernsehen. Also es ist ja jetzt schon 14 ist gelaufen, also 14 läuft am 29. Dezember, mhm. 15, 16 ist abgedreht fürs nächste Jahr und 17, 18 habe ich gerade die Verträge unterschrieben. Also es geht flugs und munter weiter. Es ist erstaunlicherweise auch in der ARD sehr erfolgreich, obwohl immer die Leute immer jammern, sie verstehen es, also nicht immer, aber viele, so, sie verstehen nichts, obwohl es eh synchronisiert wird für Deutschland, was ja auch absurd ist. Ja, also es funktioniert gut und Gott sei Dank, ich freue mich. Ich kann wenig dazu tun, also dagegen könnte ich schon was tun, aber ich freue mich, wenn es weitergeht. Mhm. Kann es aber nicht beeinflussen.
Gibt es auch eine Rückkoppelung jetzt vom Harry Prinz zu deiner Figur beim Schreiben? Hast du den jetzt im Kopf?
Naja, schon. Also, also vor allen Dingen, ich habe ein paar Hörbrüche eingesprochen und das ist immer nicht ganz einfach, wenn du die Stimme verlierst und da muss ich dann nur an den Harry Prinz, also an den Sascha Bergmann denken und habe ihn sofort. Ja? Also der ist schon sehr, obwohl es schon ein bisschen anders aus in meinem Kopf, wie ich ihn erschaffen habe, aber ich verrate nicht, wem er ähnlich schaut. Aber er ist sehr, sehr nah dran und er macht das auch sensationell, weil der Sascha Bergmann kommt ja aus Wien, ist ein Zug aus der Wiener und noch dazu ein ziemlicher Macho und politisch nicht unbedingt korrekt in seinen Aussagen. Und trotzdem schafft es, sympathisch und liebenswert zu sein, finde ich. Und das ist gar nicht so einfach.
Mhm. Redest du jetzt über deinen Sascha Bergmann im Buch oder im Film?
Beides. Deswegen funktioniert es ja so gut.
Okay. Weil meine Frage geht natürlich dahin, was ist, wenn da aus der eigenen Romangeschichte eine Fernsehgeschichte gesponnen wird, wie weit die sich entfernt oder wie sehr kannst du dann noch sagen, das ist eh noch immer meins?
Also die Geschichte ist mir nicht so wichtig, dass sie jetzt eins zu eins stimmt. Ich finde überhaupt als Autor, wenn man die Filmrechte aus der Hand gibt, dann muss man sie auch den Filmleuten überlassen, den Experten überlassen. Ich habe auch mich bewusst aus den Drehbüchern rausgehalten, weil ich weiß, wie viele Leute da mitreden und das wollte ich mir nicht antun. Da schreibe ich lieber die Romane, da kann ich schreiben, was ich will. Und ganz ehrlich, für mich, ich finde sowieso, man kann den Roman nie im Film suchen, also suchen schon, aber man wird ihn nicht finden. Und das war mir nicht so wichtig, als dass diese ganze Welt funktioniert. Ob die Geschichte jetzt so oder so ist, der Mörder so oder so heißt oder ob sich da was ändert, das ist für mich nicht so wichtig, weil ich die Geschichte betrachte und die muss stimmig sein. Und wenn ich eben die Fäden auseinandernehme und ein paar Figuren deswegen rausfallen, weil so gar nicht so viel Zeit ist, dass ich das alles in die 90 Minuten hineinbekomme, dann muss ich zwangsläufig was ändern, wenn ich es neu zusammensetze. Und dann gibt es zwei Figuren nicht, dafür vielleicht eine andere, die es braucht, damit das Ganze logisch bleibt. Also das sehe ich völlig entspannt und ich glaube, deswegen rennt es auch so lange.
Du gehst ja auch in den Büchern sehr entspannt damit um. Also jetzt, kleiner Spoiler jetzt fürs neue Buch, da spielt eine Darstellerin der Steirer Krimis eine wichtige Rolle. Aber schon im Steirer Tanz gibt es ja die Szene, wo die beiden Ermittler am Grundlsee sind und sie schauen dann am Abend einen Steirer Krimi im Fernsehen und denken sie, die sind jetzt ein bisschen ähnlich, aber dann wieder nicht. Und so. Ja. Also sehr witzig, wie ist dir das eingefallen? Das
liegt irgendwie auf der Hand. Ne? Das sind so Versatzstücke, die mir dann halt so einfallen, die ich dann ganz witzig finde. Ob es andere auch witzig finde, weiß ich nicht. Ne? Aber,
ich fand das sehr lustig.
Aber wie gesagt, es spielt die Zeit rein. Und
Du hast gesagt, du hast die bewusst aus den Drehbüchern rausgenommen. Ja. Also Drehbuch schreiben würde dich jetzt nicht interessieren, nur wenn du es alleine machen könntest. Nein,
Drehbuch schreiben ist schon cool. Dass ich habe auch Drehbuchseminar gemacht und es liegt mir auch sehr, weil ich ja auch so aus der Werbung komme und gibt es ja auch sowas wie Drehbücher. Ne? Aber mir reden da zu viele Leute mit und ich habe den Luxus, schreiben zu können, was ich möchte. Und ich möchte nicht, dass mir da die Redakteure von der ARD und vom ORF und der Regisseur und ich weiß nicht, wer noch alle dazwischen quatscht und mir erzählt, was besser ist und warum und weshalb. Ich habe auch die Zeit gar nicht, ganz ehrlich. Ja? Weil wann soll ich das machen? Ich weiß nicht, wer Robert das macht mit seinen 1000 Jobs, aber ich mache zu 120% Steirer Krimis, Romane und alles, was dran hängt, das ist ja nicht nur das Schreiben. Ne? Man muss ja auch Termine wahrnehmen, Podcasts zum Beispiel, ne? Und Medientermine und Lesungen und Lesereisen. Und insofern, ich will da jetzt nicht ein altes Buch von mir zerfledern und neu zusammensetzen und dauernd in irgendwelchen Meetings sitzen, wo mir Leute erklären, was nicht geht. Also das habe ich von Anfang an gesagt, nein, macht ihr das, ihr seid die Profis und die machen das ja auch gut. Und ich kriege natürlich die Drehbücher, aber ich schaue jetzt weniger auf, ist die Geschichte anders oder nicht. Sondern ich schaue wirklich nicht drauf, wenn wirklich was falsch ist, ja, wenn wirklich ein Blödsinn drin ansteht. Also wenn zum Beispiel der Unterschied zwischen Erwürgen und Erdrosseln nicht erkannt wird und dann schreibt, um Gottes Willen bitte, du kannst mit einer Krawatte niemanden erwürgen. Ja. Und das war dann auch witzig, weil dann hat der Murnberger nämlich in dieser Folge reingeschrieben, man kann doch niemand mit einer Krawatte erwürgen. Ne? Und so. Und solche Dinge, das sage ich dann bitte, weil tatsächlich ist es dann schon so, dass Menschen bei mir stehen bei der Lesung und dann zu mir sagen, was war das jetzt für ein Blödsinn in dem Film? Und das war doch, bitte nicht bei mir beschweren. Ne? Nicht bei mir beschweren, bei mir steht das nicht drin. Und da schaue ich halt, wenn mir was auffällt, dass ich das unterbinde.
Also da geht es ja auch um ganz konkrete Begrifflichkeiten,
ja, die richtig verwendet werden. Natürlich, das ärgert mich auch wahnsinnig, wenn Kolleginnen, ich habe jetzt von einer Kollegin ein Buch gerade in der Hand, die ist gleich in 6 Fallen reingetappt, in die man nicht hineintappen sollte, das Krimi-Autor. Das macht mich rasend, weil ich mir denke, hallo, recherchiert's doch bitte. Ja. Ich bin ein bisschen ein Monk.
Was sind die also, 6 Fallen?
Die erste ist schon mal, dass es in Österreich keine Kommissare gibt. Ja. Es gibt Inspektoren, aber keine Kommissare. Das ist schon
das wissen
erste.
Wir seit Kottan.
So, na, der sagt immer, Inspektor gibt's kaum.
Der hat uns nämlich alle so, verwirrt.
Dann macht es mich wahnsinnig, wenn einer vom Pathologen redet, aber den Gerichtsmediziner meint, das ist was anderes, das ist eine komplett andere Studienrichtung und ein anderer Job. Ja? Ein Pathologe und ist dafür da, dass er Gewebeproben untersucht und aber nicht kein Gerichtsmediziner. Gut, und das geht so weiter, das setzt sich so fort und da steige ich dann aus, da denke ich mir dann.
Robert, wie geht's dir mit Drehbüchern, Filmen deinen Figuren?
Ich hätte vielleicht eine Anschlussfrage, weil bei dir, bei den rauen Nächten, da spielt ja zum Beispiel die Anatomie oder eigentlich sind es ja pathologische Studien eine große Rolle und da ist auch wahnsinnig viel Fachwissen dabei und auch aus dem Kriminalmuseum und so weiter. Wie eignest du dir das an, dieses Wissen?
Naja, das hat viel mit der Zeitungsarbeit zu tun bei mir, tatsächlich. Dass die meisten Bücher entstanden sind aus einer Recherche für Reportage, für die Tageszeitung. Mhm. Und in dem Fall war es so, dass ich mit dem ehemaligen Leiter der Anatomie doch einige Male dort war und mir dieses Szenario, das da geschildert wird, angeschaut habe und da fast umgeflogen bin, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil ich bin kein Medizinstudent und mich hat das tatsächlich überrascht.
Also da geht es um die Leichen, die in der Anatomie gelagert werden, um eben dann
in
riesigen Studien zu zwecken. Da fliegen aber auch Medizinstudenten um, nicht nur.
Nicht das ist aber auch oft der Gestank.
Ich nehme fast an, es war eine gute Mischung aus allem. Ne? Schöne Käfige und so, voller Leichen. Also man muss halt sagen, dass das halt schon eine sehr spezielle Situation ist, wenn man dort ist. Und diese Dinge habe ich da eigentlich der Arbeit als Journalist zu verdanken. Genauso wie im zweiten, dritten Teil, weiß gar nicht mehr, kommen die Erdstelle vor in der Oststeiermark, da geht es halt um unterirdische Gänge und so. Und das war auch eine Reportage ursprünglich. Und so gehe ich eigentlich an die Geschichten heran. Also nachdem ich ja eh sowieso ständig mit Geschichten zu tun habe, kristallisieren sie dann irgendwann einmal Kriminalromane aus den Berichten. Bei den Drehbüchern ist es ganz gleich wie bei der Claudia. Mir fehlt tatsächlich auch die Zeit und ich will mir das auch nicht antun, dass so viele Leute mitreden, weil das tatsächlich ein totaler Luxus ist. Du kannst dir deine Welt erschaffen und niemand rettet rein, bis halt der Lektor kommt, aber nicht ganz viel eben Redakteure und so weiter. Ich habe die Drehbuchwerkstatt in München gemacht, ein Jahr lang, und habe festgestellt, dass Drehbuchschreiben eh nicht meine große Stärke ist. Das ist schon eine ganz eigene Kunst und mir macht das Romanschreiben einfach viel mehr Spaß. Nicht? Und ja, die Bilder entstehen halt dann irgendwann. Wenn du dauernd in dieser Szene drinnen bist, in diesem Genre, tut man sich, glaube ich, nicht so schwer, am nächsten Teil sich einfallen zu lassen.
Und schreckt man sich manchmal nicht selber vor der eigenen Fantasie und was da so kommt?
Kann durchaus vorkommen, ja, dass man sich selber schreckt, vor allem wenn einem andere anreden und fragen, was ist eigentlich mit dir los? Meine Frau ist meine Erstleserin, also die liest alle Bücher als Erster und die denkt sich, dann machen wir schon ihren Teil. Aber es ist jetzt so dramatisch. Ich versuche das dann auch mit so ein bisschen Humor drüber zu kriegen, wenn die Szenen ganz grauslich werden, dann rutschen sie halt auf Blutlacken aus oder solche Dinge. Kann durchaus vorkommen.
Naja, oder so wie im Waldestod, wo die Journalistin dann fast auf die Verunglückte.
Auf die Verunglückte Dame tritt. Ja, das kann natürlich, kann ja passieren. Ja. Kann ja passieren.
Erschreckt sie euch dann vor euch selbst in der Fantasie, dass das so.
Nein. Ja. Überhaupt nicht. Das gehört zur Story.
Das gehört dazu.
Nein, es gibt kein Superlativ.
Ich meine, es gibt auch Szenen, die ich schreibe, wo ich selber weine, ja, oder selber mich zu Tode lache oder ich fiebere eben mit, weil was grauslich ist. Ne? Also das gehört dazu, aber dann weiß ich, das kommt auch beim Leser an. Mhm. Die Emotionen sind schön, wenn sie entstehen, weil wenn es fad ist, dann die meiste Zeit ist eh fad zum Schreiben, weil man einfach die Geschichte erzählt und Dialoge schreibt und. Aber wenn du dann so zu Passagen kommst, wo du so richtig merkst, oh, das ist jetzt, das fließt jetzt, das ist der Flow und das, du spürst das richtig, dann macht Spaß. Mhm.
Wie viel Recherchearbeit steckt eigentlich pro Band dahinter?
Also bei mir ist natürlich viel, bei mir ist sehr viel auf die Region gemünzt und auch die Themen kommen aus der Region. Ne? Also Oststeiermark ist anders als Graz, ist anders als Schladming, ist anders als was auch immer. Ne? Und die Themen versuche ich eben aus der Region zu rekrutieren oder zu finden und auch das einzufangen, diese ganze Mentalität der Leute. Weil es gibt ja Unterschiede, es gibt nicht den Steirer und die Steirerin, sondern es ist wirklich unterschiedlich, merkt man einfach. Und das versuche ich halt einfach reinzubringen. Und ansonsten ist schon viel Recherche, ne? Viel, viel Technisches, wovon ich keine Ahnung habe, wo man sich halt dann jemanden suchen muss. Zum Beispiel Polstersessellift, ne? Der damals gesperrt war. Gibt es einen Retourgang oder nicht oder schon? Das sind so ganz viele Dinge, die man dann recherchieren muss. Vieles kannst du im Internet recherchieren, aber nicht alles. Und da sucht man sich dann halt Ansprechpartner, die einem gerne helfen. Die Leute freuen sich immer sehr, wenn man sich für sie interessiert und für die Themen interessiert, ihre Arbeit interessiert. Ja, und so. Und ich meine, bei mir landet es dann schlussendlich auch immer bei der Anatomie und bei der Medizin, weil das ist so meine Leidenschaft. Ich wollte immer Ärztin werden eigentlich, ne? Aber irgendwie bin ich es dann nicht geworden. Bei mir wird es nie in einem Gerichtskrimi abdriften oder so, weil das wäre für mich viel zu langweilig. Also bei mir hat es auch immer irgendwas mit Krankheiten und seltenen Krankheiten und sehr viel Anatomie zu tun. Und ich habe auch nach wie vor einen Draht zum Gerichtsmediziner, der inzwischen in Pension ist, der Grazer, der mir immer wieder Ätzes gibt oder den ich halt fragen kann, wenn ich wie zum Beispiel einen Menschen verkehrt aufhänge, wie lange hängt der da, bis er stirbt, woran stirbt er eigentlich, wie schaut das aus und wenn der Hund neben ihm hängt, wer stirbt zuerst, also solche Fragen halt. Das ist nicht, dass ich das dann alles beschreibe, aber man muss es wissen, dass man keine Blödsinn schreibt.
Das heißt, du spinnst ja vorher schon die Geschichte zusammen und dann möchtest du die technischen Details wissen, ob es funktioniert oder nicht.
Naja, das war in dem Fall gar keine Geschichte, das war eigentlich, bin ich bei der Recherche auf einen alten Kupferstich gestoßen, eines frühchristlichen Hinrichtungsrituals, das bei uns auch im Mittelalter üblich war, das war die sogenannte Judenstrafe, wo man eben Juden, die man beim Stehlen erwischt hat und die sich nicht zum Christen bekehrt haben, eben verkehrt, also an den Füßen aufgehängt hat und ihnen links und rechts Hunde zur Seite gehängt hat, auch an den Hinterläufen und die haben halt zugebissen in ihrer Panik und irgendwann waren halt alle tot. Und das war für mich, nachdem das Ganze am Mariazeller Pilgerweg gespielt hat, war das für mich irgendwie so eine passende Tötungsmethode für die Region. Ne? Also weil man so erwürgen, erstechen und so, das kann man ja überall, aber ich versuche dann halt immer schon auch die Leichen anzupassen an die Region. Geht nicht immer, aber in dem Fall. Und bei sowas braucht man eine Gerichtsmediziner, dass man weiß, ja, wie ist denn das jetzt dann auch anatomisch?
Ja, man erfährt in den Büchern durchaus Dinge, die man vielleicht gar nicht wissen wollte.
So ja, genau. Wobei, noch einmal, ich meine, meine Recherche, ich packe jetzt nicht alles, was ich recherchiert habe, ins Buch. Weil
nein, ich denke nur an die Beschreibung der verkohlten Leiche.
Ja.
Also das ist schon.
Ja, aber so ist es.
Heftig. Ja, ist vermutlich.
Ich wurde kürzlich mal gefragt, welche Leiche ich am liebsten begegnen würde, von meiner, genau dieser verkohlten Leiche, weil da erkennt man am allerwenigsten den Menschen dahinter. Ne?
Okay.
Weil das ist dann echt schon so entstellt, aber ich bin ja völlig zart beseitigt in Wahrheit. Ne? Also wenn da jetzt irgendwas passiert, bin ich die Erste, die zusammenbricht wahrscheinlich.
Apropos Rituale. die spielen auch in deinen Büchern eine große Rolle, also auch steirisches Brauchtum und so. Wie ist da deine Verbindung zu diesen Beschreibungen, die du hast? Die Rauhnächte zum Beispiel, in den Rauhnächten, aber du hast ja auch Völkerkunde in Wien studiert und vermutlich auch ein bisschen eine Affinität zur Volkskunde dadurch.
Eben, ja, von daher kommt es. Ursprünglich habe ich Großeltern gehabt, die in Birkfeld gelebt haben. Mein Vater ist aus Birkfeld. Und in Birkfeld gibt es den Galgenwald und das war unsere Spielwiese.
Okay.
Und im Sommer haben sie sich immer einen Spaß draus gemacht, wenn der Grazer, ich bin in Graz aufgewachsen, der Grazer nach Birkfeld kommt, dann gehen wir in den Galgenwald spielen. Und der hat immer so Angst. Und das war wirklich schier damals. Das waren so drei Steinsäulen, es war nicht so schön hergerichtet wie heute, sondern es waren wirklich nur verwilderte Säulen und hunderte Legenden drumherum. Ne? Bis heute ist mir sehr, glaube ich, gar nicht sicher, ob überhaupt jemals dort jemand hingerichtet wurde, aber es ist eine Hinrichtungsstätte gewesen. Und die war sehr, sehr unheimlich und das hat mich irgendwie geprägt, glaube ich. Ich habe dann eben Völkerkunde studiert, habe als Kind oder als Jugendlicher gar nicht, aber als Erwachsener Sagen sehr gerne gehabt, Märchen, dass an meine Kinder kommen. Und deswegen spielen in allen Büchern von mir so legendenhafte Wesen immer eine Rolle, so Sagen, Märchen. Ist ein großes Thema, auch in den Krimis. Auch der nächste Krimi wird sehr unter der Sagenfigur zu leiden haben, beziehungsweise die Protagonisten. Ja, von daher kommt das. Also ich glaube, es ist ein Kindheitstrauma, das sie mitschleppt bis ins hohe Alter.
Und das Destillat sind ja dann die 111 schaurigen Orte der Steiermark, die man gesehen haben muss, ne? Die
genau,
auch von
genau.
Dir stammen. Ja.
Da war dann die Idee, gut, jetzt schreibt er solche Bücher, 111 schöne Orte der Steiermark haben wir eh, die kennen wir eh nicht, aber die schaurigen Orte. Und diese Arbeit hat richtig Spaß gemacht. Also das war wirklich super. Morde, Tatorte.
Was ist dort der schaurigste Ort für dich? Oder die Top 3 der schaurigen Orte der Steiermark?
Ad hoc fällt dir was ein? Immer der Galgenwald, weil der einfach so eine lange Verbindung hat. Der Herzlfresserweg ist natürlich spannend im Mürztal, wo noch immer eine, also den gibt es wirklich, da hat jemand kleine Mädchen umgebracht.
Herzlfresser von Kietberg.
Genau, da gibt es ja wirklich
eine
Materl. Ja,
das gibt es aber wirklich, dort, das ist keine Sage, oder?
Der hat es ja wirklich
tatsächlich, ja, eben.
Und du hast...
wo ist der Kindberg? Den geh suchen.
Du gehst links rauf, dann gehst rechts durch den Wald, dann kommst zum Lift und bevor der Lift kommt, ist ein Materl. Und das Materl zeigt ihm einen Mann mit einem Messer, der von hinten auf ein kleines Mädchen zugeht.
Und das war der Herzlfresser von Kindberg.
Der Herzlfresser von Kindberg, ja. Es gibt noch einen Herzlfresser, der war dort in der Alpelgegend, aber der kommt im Buch nicht vor. Ja, und die Hinrichtungsstätte in Neuberg an der Mürz ist, glaube ich, im Buch. Da gibt es ja eine eigene Forschungsrichtung in Graz. Richtstättenarchäologie heißt es. Und da gibt es eigene Experten, die sich nur Richtstätten anschauen in der Steiermark. Und die ist halt die größte derzeit. Die wird untersucht, weil an diesen Richtstätten, da sind die Leichen ja sehr lange gehangen, also eigentlich bis sie halt runtergefallen sind. Und da kann man sehr viel im Erdreich entdecken, offenbar. Es gibt spannende Studienrichtungen, die vielleicht... doch gerne mal machen.
Ich liebe das Gesicht der Redakteurin.
Ich falle gleich vom Sessel. Ja.
Was ist das Gegenteil von einem Orchideenfach in dem Fall? Bei Orchidee kann man da jetzt nicht unbedingt sagen.
Also aber man merkt schon,
Blume der Fäulnis.
Die Grauslichkeit in der Steiermark spielt eine große Tradition. Aber Claudia, bei dir spielt quasi das immaterielle Kulturerbe auch eine große Rolle. Möchtest du immer das Steirische in die Krimis? Ich ziele nämlich dann auf eine zweite Frage, aber warum das Steirische so wichtig ist für die Krimis?
Weil es Steirer-Krimis sind? Nein, es ist schon wichtig, also ja, die Region einzufangen einfach, finde ich.
Weil ich kenne ja quasi, wir hatten ja auch hier schon zu Gast den Thomas Stipsitz und der hat gesagt, seine Krimis sind ja in Stinaz verortet, weil Leoben gibt es nicht her als Schauplatz.
Naja, deswegen wechsle ich ja die Schauplätze in der Steiermark und morde mich durch die gesamte Steiermark. Auch deshalb, weil es mir selbst wahrscheinlich zu langweilig wäre, immer nur an einem Ort, wie der liebe Kollege Dutzler, in Aussee zu morden. Ne? Also da war ich auch schon, aber ich drehe mich da wieder um und gehe. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, auch für die Einheimischen oder meine Beziehung zu den Einheimischen.
Befasst du denn auch immer zuerst in die Region und bleibst dort? Und
naja, selbstverständlich. Also ich kenne natürlich die Steiermark inzwischen sehr, sehr gut durch viele Lesereisen und überhaupt komme ich viel rum. Und ich habe dann schon so die Orte, wo ich mir denke, das wäre ein cooler Schauplatz, ein cooler Tatort. Und dann muss ich natürlich wieder, bin ich wieder auf Themensuche, ne? Und dann recherchiere ich schon in der Gegend, aber natürlich auch aus den Medien, Geschichten, alles Mögliche. Und dann fahre ich dorthin zur Inspiration und horche so ein bisschen ins Volk hinein. Und dann, wenn ich die Geschichte habe, schreibe ich mal, recherchiere natürlich auch online sehr viel und so. Und habe währenddessen meine Liste mit Fragen, die sich dann stellen während des Schreibens und fahre dann kurz bevor ich fertig werde, noch einmal hin und konkret arbeite dann konkret diese Fragen ab, damit das alles Hand und Fuß hat. Ja. Und
gab es schon Orte, die deine Erwartungen nicht erfüllt haben?
Ja.
Ah.
Ja.
Weil, zu lieblich.
Ja, weil ich gerade, oder auch, weil ich auf das Thema gerade keinen Bock hatte. Hm. Also, oder weil mir eine Geschichte eingefallen ist, die dort nicht hingepasst hat und ich einfach die richtige Region dafür gesucht habe. Aber meistens kommt das Thema aus der Region und gehört genau dorthin. Aber es gibt auch Orte, wo es mich gar nicht hinzieht. Hm. Nein, die nenne ich jetzt nicht.
Die haben ja vielleicht noch Chancen.
Ja, womöglich.
Mhm. Robert, deine sind in Graz verortet, deine Krimis hauptsächlich, ja, nein, und den Sagenwelten und...
Sie sind eigentlich gar nicht in Graz verortet, die Titel sind alle nur. Da sind wir jetzt wieder beim Thema beim Regionalkrimi. Jeder Verlag sucht sich eine Stadt, wo er gerne einen Regionalkrimi-Autor hätte. Und bei mir war der Steirer Krimi schon vergeben, der Große.
Ja.
Und ich habe dann gesagt, ja, aber ich schreibe jetzt nicht nur Graz-Krimis, weil, wie die Claudia schon gesagt hat, ist zwar eine große Stadt und gibt schon viel her.
Und Umgebung gibt auch noch was
her. Die Umgebung gibt auch was her, ich würde schon gerne ein bisschen rauskommen. Und dann der Verlag ist dann dabei geblieben, nein, Graz bleibt im Titel, die Geschichten kann er dann ja irgendwo spiegeln in der Steiermark. Ne? Und so geht es mir halt.
Ist halt Grazer.
Ja. Der Ermittler ist halt Grazer und sie fahren halt herum. Da. Was natürlich dann passiert ist, dass sie dann, ich sage jetzt auch nicht welche Buchhandlung, aber gar nicht so weit weg von Graz, da heißt es dann, Graz-Krimis gehen bei uns nicht so gut. Da haben wir gedacht, ja, das soll nach Oberösterreich, nach Bayern gehen, keine Ahnung, wo Graz-Krimis gut gehen. Und das ist genau das Problem. Meiner Meinung nach, wenn du es zu sehr verortest, es gibt ja, keine Ahnung, Krimis, Tod am Neusiedlersee, Tod im Berchtesdorf, keine Ahnung.
Und Tod allein, am Wörthersee gibt es auch.
Genau, ja, und wenn das ist dann schon so speziell, dass ich sage, das interessiert mich nicht, weil mir interessiert jetzt gerade der Wörthersee nicht. Ne? Aber vielleicht ist es ja ein toller Kärntenkrimi, ne? Du verstehst, das ist, es geht dann irgendwann irgendwie nach hinten los, finde ich. Und das ist dann natürlich schade, aber meine Krimis spielen tatsächlich auch überall in der Steiermark, auch aus See und West und Ost und überall. Ne?
Treffen sich eigentlich Regionalkrimi-Autoren aus ganz Österreich?
Ja, generell. Beim Syndikat vielleicht.
Recht häufig sogar.
Fun Crime.
Ja, aber wir sind nicht alle Regionalkrimi-Autoren, es sind auch Thriller-Autoren dabei oder alles Mögliche. Ne?
Ich glaube, wir definieren uns ja.
Wir definieren uns ja nicht so. Also ich bin die Frau Steirer-Krimi, weil das einfach so, das ist so. Ne? Weil dafür stehe ich und wie gesagt, ich brauche gar nichts anderes machen. Aber ansonsten, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Regionalkrimi-Autorin.
Krimi. Die Definition war ja ursprünglich auch die, dass du sagst, du lernst über den Krimi mehr über diese Region.
Mhm.
Natürlich lernst du ein bisschen was aus unseren Krimis über die Region, aber in Wahrheit ist es jetzt keine Beschreibung von einem Reiseführer. Ne? Das ist
Es geht eigentlich um einen Plot, eine wilde Geschichte. Der ist gut oder schlecht und wo er spielt, ist dann schon nicht zweitrangig in unserem Fall, aber die Geschichte muss stimmen. Ne? Ja.
Und es ist wirklich ein deutschsprachiges Problem. Ich bin großer Stephen King-Fan zum Beispiel. Mhm. Da spielen alle Geschichten in Maine.
Ja.
Ich kann mir nicht
erinnern, keiner wird sagen, das ist ein Regionalkrimi oder Regionalliteratur.
Regionalhorror-Autor, wie da jemand auf die Idee kommen.
Maine.
Nicht einmal bei der Donna Leon, komischerweise. Mhm. Sie schreibt nur Venedig-Krimis, aber keiner, es gibt in die Schublade Regionalkrimi. Mhm.
Genau. Mhm.
Na, warum? Oder die ganzen Schweden. Alles Regionalkrimi. Mhm. Alle.
Das hat bei uns,
oder Skandinavier halt. Ne?
Ist auch ein Verkaufslabel eigentlich.
Eigentlich ja, aber ich. Ja. Und ich meine, dieses Label, das ist ja schon tausendmal totgesagt worden, funktioniert immer noch. Also
der Bedarf an Morden ist einfach unerfüllbar.
Ja, verstehe ich eh nicht, aber ist so. Ja. Langsam verstehe ich selbst nicht mehr, warum so viel, warum das so gut geht, dieses Kriminal.
Frage vielleicht noch so zum Schreiballtag und ich finde es ja sehr faszinierend, Robert, weil du ja beruflich als Journalist arbeitest, also schreibst und zum Ausgleich dann als Autor schreibst. Also Schreiben als Ausgleich zum Schreiben. Wie bringst du das auf die Reihe? Also ist die Frage fällig mit dem, hat dein Tag mehr Stunden als unserer?
Ja, das tut mir selber schwer, das zu beantworten, weil ich eigentlich, jetzt klingt das so blöd, ich tue nichts anderes als schreiben den ganzen Tag. Ne? Aber es bleibt dazwischen nicht mehr viel, allzu viel Platz, das stimmt schon. Aber so wie heute, ich stehe halt auf, dann fällt mir was ein, dann schreibe ich schnell was, dann fahre ich in die Arbeit. Okay, jetzt komme ich daher, aber im Normalfall würde ich dann am Abend ein bisschen was weiterschreiben. Also es vergeht halt einfach kein Tag, wo du nicht in irgendeiner Geschichte drinnen bist. Das Problem ist aber ja nicht nur, dass du die Geschichte schreibst, sondern du machst die Lesungen aus, du machst den ganzen Social-Media-Auftritt. Ich habe keine Agentur, die mir da unterstützt. Und da geht jetzt mittlerweile schon sehr viel Zeit drauf, muss ich zugeben, dass es, ich sage mal, vor 2-3 Jahren ist es mir auch leichter gefallen. Mhm. Da hat es auch einen großen Mittelalter-Roman gegeben und den habe ich 5 Jahre geschrieben, der war recht umfangreich. Und ich wollte eine Fortsetzung schreiben und da muss ich ehrlich sagen, das Zeitmanagement hat es jetzt momentan nicht zugelassen, dass ich mich da jetzt auch noch.
Ja, aber es ist trotzdem ein Wahnsinn. Also ich habe auf Wikipedia geschaut, seit 2007 sind über 25 Bücher von dir gelistet. Also auf Wikipedia, da ist vielleicht noch gar nicht alles drauf, was so ist. Und allein heuer war zum Beispiel der Waldestod, ein Öko-Thriller. Und dann ein Jugendbuch, der Büchermagier 2 bei Kuiper. Ist doch irre.
Ja, es ist bei mir so, dass ich die Bücher relativ schnell schreibe, zumindest die Erstversion, maximal 3-4 Wochen.
Wahnsinn.
Dann sind einmal so, keine Ahnung, 150, 200 Seiten da. Claudia
fällt gerade das Laden, glaube ich.
Ja, der Prozess dauert dann schon länger, ne? Aber die Erstversion ist da, die ist natürlich voll, total voller Fehler und da passt der Plotter nicht ganz, aber sie ist einmal aus dem Kopf draußen. Mhm. Und dann ist meistens einmal ein paar Tage, ein paar Wochen in Ruhe und dann arbeite ich so immer vor mich hin, bis es fertig wird. Und so entstehen eigentlich, momentan sind ja auch 2-3 Bücher parallel am Fertigwerden. Mhm. Also ich schreibe jetzt nicht ein Buch und dann das nächste, sondern es sind immer mehrere gerade.
Immer mehrere sagen, in der Luft, du jonglierst.
Genau.
Schreibst du dann da so jeden Tag zur selben Zeit?
Nein, mittlerweile, früher war es so, immer in der Früh, weil ich den großen Vorteil hatte, dass als Journalist vor online, dass du erst um 10, 11 Uhr am Vormittag angefangen hast, ne? Jetzt bin ich schon nach 3 Stunden arbeiten gegangen, in Wahrheit. Mittlerweile ist es ein bisschen anders, also das Zeitfenster wird knapper. Aber ja, es geht sich noch immer aus, dass ich am Abend ein paar Dexter-Folgen schaue zum Beispiel. Oder Tatort am Wochenende. Ne? Das passt schon.
Claudia, wie ist das bei dir?
Ganz anders.
Alter, bitte erzähl.
Ich bin eine sehr langsame Schreiberin. Ich bin sehr akribisch von Anfang an. Und wenn ich rausgerissen wäre beim Schreiben, zwei Wochen nicht zum Schreiben kommen, weil ich halt auf Lesereise bin oder was auch immer, fange ich eigentlich von vorne wieder an. Also, und ich überarbeite eigentlich ständig. Ich will es gar nicht, aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht einfach so hinschreiben und es geht nicht. Dazu bin ich einfach viel zu monkisch unterwegs und handle mich halt so vor und weiß halt, wie viele Seiten ich bis zum Abgabetermin schreiben muss. Ne? Und ich könnte auch keine 2 Bücher gleichzeitig, also ja, ein Sachbuch schon, aber jetzt 2 Krimis gleichzeitig, das könnte ich nicht.
Schreibst du jeden Tag zur selben Zeit?
Nein. Nein, also momentan schreibe ich gar nichts. Momentan bin ich auf, Wegarbeiten von anderen Dingen und ein bisschen aufholen, Social Media mäßig und so, weil das ist wirklich echt ein Fluch, dieses Social Media, weil man so gezwungen ist, so viel selbst zu machen. Da geht so viel Zeit rein und ich habe immer das Gefühl, ich mache das nicht gut genug und zu wenig und es wird immer wichtiger und das ist eigentlich nicht gut. Aber es ist, wie es ist.
Das wäre, glaube ich, eine eigene Folge wert, den Wert von Social Media zu hinterfragen.
Ja, generell wäre es eigentlich, finde ich jetzt ein spannendes Thema, nicht nur, wenn man jetzt über Schreiben spricht, über Autoren, was die abseits des Schreibens eigentlich machen müssen. Die Geschichte ist wirklich ein Thema, aber ich glaube, mittlerweile fast 50% geht drauf an Arbeiten, die jetzt mit der Geschichte an sich gar nichts zu tun haben.
Mehr als 50%.
Wahrscheinlich mehr als 50%. Ne?
Und was macht, welche Rolle spielen bei euch Lektoren?
Bei mir fast keine. Mhm. Also ich habe mit meinem Lektor einmal im Jahr Kontakt, wenn ich was abgebe und das war's. Und ich meine, ich werde auch nicht großartig korrigiert, sage ich jetzt mal, weil ich eben so akribisch bin und schon eine Fassung abgebe und auch sehr spät abgebe. Das wissen die inzwischen, dass sie ein fast makelloses Werk bekommen und da gibt es dann eigentlich auch nicht viel zu korrigieren. Ne? Also natürlich Flüchtigkeitsfehler, Schreibfehler, logisch mache ich auch. Aber jetzt vom Plot her hat das Hand und Fuß und vor allen Dingen, die sitzen in Deutschland und reden mir schon deshalb nichts dazwischen. Ich glaube, bei dir ist das ein bisschen anders, auch schon was das Deutsch anbelangt. Ne? Also ich schreibe gleich immer dazu, Erdgeschoss, scharfes S, bitte lassen, Österreich und so. Ja? Also bei mir darf bei mir nichts werden, weil ich versuche ja steirisch zu bleiben und österreichisch zu bleiben. Und insofern habe ich mit dem Lektor relativ wenig zu tun. Also natürlich geht ein paar Mal hin und her, aber das war es dann auch schon. Also auch plotmäßig, ich habe gar keine Zeit, dass ich ihm das schicke und sage, überleg, weißt du, wie das besser geht oder sonst was, weil ich immer viel zu knapp dran bin.
Das geht ja, glaube ich, gar nicht aus. Also die haben ja, ich glaube, es sind 2 Durchgänge, 2 oder 3 und die sind ja getaktet natürlich. Gell? Die hätten ja gar keine Zeit, dass ich jetzt dazwischen frage, soll ich den nicht sterben lassen oder soll der noch leben? Das sind Fragen, die ein Lektor, der wir ein fertiges Ding haben.
Ja, im Idealfall macht das ein Lektor schon, aber also.
Ja, aber nicht im Schreibprozess.
Also theoretisch, also es gibt schon Lektoren bei großen Verlagen, die das sich quasi einbinden, wenn du möchtest und mit dir das durchdiskutieren, aber
Das einzige große Thema ist immer, das stimmt, die steirische Sprache. Ne?
Bei mir nicht.
Und dann habe ich immer hinten noch Glossar.
Ja, ich auch.
Da gibt es Glossar drin, dann sage ich, pass auf, das muss drinnen bleiben. Und da gibt es halt auch Glossar, wenn es ganz schlimm wird. Ne?
Und Rezepte, werden die überprüft? Stimmen, wenn welche drin sind?
Bei mir war nur einmal ein Rezept drin. Also außer in der Genussbar Steiermark, da sind viele Rezepte drin, aber im Krimi war nur einmal eine Geburtstagstorte drin.
Genau, die habe ich gelesen. Damit sind wir bei der, also wir kommen zu den Schlussfragen. Ihr habt ja beide eure E-Mail-Adressen auch in den Büchern drin. Hat mich erstaunt. Kriegt ihr viele Zuschriften? Punkt 1. Und Punkt 2, was war bisher das netteste Kompliment, was ihr so per Mail erhalten habt?
Also ja, ich kriege schon viele Zuschriften. Das Netteste könnte ich jetzt gar nicht sagen, weil es sehr viele Nette sind. Es sind fast alle Nette. Mhm. Ganz wenige Nicht-Nette. Eigentlich eines nur, an das ich mich erinnern kann, zum letzten Buch, zum Steirer Zorn. Das Buch ist ziemlich heftig, ja, aber das Mail war auch ziemlich heftig von einer Frau, wurscht, egal. Aber normalerweise kommen sehr nette Mails und wirklich auch so motivierende Mails weiterzuschreiben.
Ich habe erst diese Woche von einer Autorin eine Mail bekommen, die genau dasselbe gefragt hat. Das ist eigentlich, sie wird das jetzt auch machen, das ist, ob da viele also Fragen kommen von Lesern und so weiter. Ich habe das von Anfang an auch gern gemacht, weil ich immer Feedback haben wollte, gell? Und das funktioniert großartig, eigentlich auch nur nette Mails. Also dass jetzt wirklich boshaft oder dass jetzt die Fehler aufgezeigt werden, kommt schon manchmal vor, natürlich. Aber im Grunde sind es freundliche
Mails. Ich habe es schon noch reingeschrieben, weil immer in der ersten Auflage sind immer irgendwelche Fehler drinnen. Mhm. Ja, und das ist dann hilfreich, wenn dir jemand schreibt, du Seite so und so viel da und da, weil das ist passiert, zwangsläufig. Und das kannst du dann in der zweiten Auflage gleich mal entfernen, ne?
Und darüber hinaus beeinflusst die Leserschaft irgendwie euren Schreibprozess?
Gar nicht. Also wie gesagt, also ich nehme es als Motivation, genauso das Feedback bei Lesungen, weil die Leute kommen ja auch wegen mir, die sind ja auch immer nett. Also bei mir zumindest, ich habe noch nie irgendwie einen dort stehen gehabt, der gesagt hat, jetzt sind sie wahnsinnig, das können sie nicht schreiben oder was machen sie da oder sonst was. So ein Schmarren gibt es angeblich auch, also mir ist es noch nicht passiert. Und ich finde es eigentlich immer motivierend, dieses Feedback.
Oder kommt irgendwer mit Schauplatzideen?
Ja. Zuhauf. Ständig. Und mit echten Geschichten, die ich aber immer abblock, weil meine Geschichten sind alle fiktiv und will ich gar nicht angreifen. So echte Morde. Boah, gruselig. Mhm.
Ist ein sehr spannendes Leben. Ja, ich glaube, wir kommen zum Abschluss.
Ja.
Das ist die Weihnachtsfolge, deswegen, und es kommt bald das neue Jahr und deswegen ist natürlich eine Frage, die habt ihr Vorsätze für 2026?
Ich habe eigentlich nie wirklich Vorsätze, außer dass die nächsten Bücher jetzt schon noch erfolgreicher sein müssen als die jetzigen. Nein, eigentlich gar keine Vorsätze, ich arbeite so vor mich hin und ja, hoffe, dass alle gesund bleiben. Das ist mal das Wichtigste im Umfeld. Die eigene Familie, von der ich ja eigentlich die Kraft schöpfe, weil sonst würde das ja alles eh nicht funktionieren, das ist mir eh klar. Und der Freundeskreis und na, aber an sich bin ich jetzt keiner, der sagt, ich muss jetzt zum Rauchen aufhören, das habe ich schon hinter mir. Alkohol, der bleibt so wie er ist, das haut schon hin. Und sonst wüsste jetzt auch nichts.
Vorsätze in dem Sinn habe ich nicht, außer dass ich sicher kürzer treten möchte. Also ich möchte mich nicht mehr so in diese Tretmühle begeben. Ein runder Geburtstag steht an. Das heißt, ich möchte jetzt mal so ein bisschen in mich gehen und überlegen, wie eben die Steirer Krimis 2.0 weitergehen. Was sich da jetzt ändert so ein bisschen oder was gleich bleibt. Und also da lasse ich mir auch ein bisschen Zeit. Ein bisschen mal auch wieder Energie tanken. Ich fahre jetzt auch mal endlich wieder mal auf Urlaub. Und ja, dann schauen wir mal.
Ja.
Ja, vielen Dank. Alles Gute.
Dankeschön.
Ja, danke und vielen schöne Dank. Feiertage und allen unseren Zuhörern einen guten Rutsch.
Und viele gute Morde im nächsten Jahr.
Viele gute Ideen und Einfälle. Danke euch fürs Kommen.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Cut. Das Pod, deine Podcast-Agentur.